Narayanam Padma Bhavam Vasishtam Shaktim Chatat Putra Parasharam Cha Vyasam Shukam Gautapadam Mahantam Govinda Yogindra Matasya Shishyam Shri Shankaracharya Matasya Padma Padam Cha Hasta Malakam Cha Shishyam Tam Totakam Vatika Karamanyan Asmat Gurun Santata Manatosmi Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Padam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kritau Vande Bhagavantau Puna Puna Ishvaro Guratmeti Murti Beda Vibhagine Vyoma Vadvyapta Dehaya Shri Dakshina Murtaye Namah Shri Shivanandaya Te Namah Om Shanti 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 Om Frieden 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 Om Namah Shivaya.
Eine kurze Frage zu dieser Guru Parampara.
Ja.
Bei dem letzten Vers in der, auf der linken Seite, das Santa Ta Manatosmi, wird das wirklich mit zwei Ta geschrieben? Auf der Aufnahme, meine ich, die von dir im Computer ist, ist nur ein Ta. Und ich habe es mir dann weggestrichen in meiner Ausgabe.
Also es gibt an drei Stellen zwei verschiedene Variationen, die alle korrekt sind. Das ist die eine. Es gibt das andere mit Purananam. Da gab es mal, wo es Purananam heißt. Und es war auch noch mit dem Vatika Karamanyan. Das sind so drei, wo mit einer leicht anderen Bedeutung das sanskritmäßig auch korrekt ist. Jetzt so, wie es jetzt hier steht, ist es jetzt, wie es in Rishikesh typischerweise rezitiert wird. Und so haben wir uns jetzt daran angepasst. Also das mit dem Santadamanatosmi, da war es tatsächlich, es gibt es auch mit Santamanatosmi. Und das hat ist eine leicht andere Bedeutung, nur ganz leicht. Und jetzt machen wir es dann so, dann sind wir mit Rishikesh einheitlich.
Okay. Ich habe noch eine blöde Frage. Zum Gajanan. Da ist von Kapita Jambu-Früchten die Rede. Was ist
das? Ich muss zugeben, auf der Shri Kadikern konnte man nicht genau sagen, was die Kapita und Jambu-Früchte seien. Das müssen irgendwelche altertümlichen Früchte sein, die heute nicht sehr populär mehr sind.
Ja.
Vielleicht in irgendeinem Teil Indiens. Oder es gibt ja ein paar Indienreisen unter uns, die auch in Südindien waren. Habt ihr jemals von einer Kapita und einer Jambu gehört?
Jambu hört sich so nach Elefanten.
Jumbo, ja.
Jumbo.
Wer weiß, vielleicht kommt das daher. Das ist möglich. Ne? Weil Gajananam liebt die Jambu-Frucht und dann haben irgendwelche Europäer was gehört von Jambu-Frucht und prompt wurde der Elefant zum Jumbo. Ne? Also es ist denkbar und auch nicht unwahrscheinlich. Ne? Denn bevor Afrika wirklich in der Tiefe entdeckt wurde, war Indien entdeckt. Und so wurde das Bild vom Elefanten ist in Europa erstmal von Indien geprägt. Aber das sind jetzt Spekulationen. Gut, also ich kann es nicht sagen, was für Früchte es sind. Jedenfalls, Ganesha liebt diese Früchte und im übertragenen Sinne heißt es, ja, wir können die Früchte unserer Handlungen Gott darbringen und so nimmt Gott unsere Früchte gerne an und wir brauchen nicht karmisch gebunden zu sein. Gut, andere Fragen?
Zu den zu Sri Sukta. Und zwar rezitierst du da ja nur bis zu einem bestimmten Punkt und überspringst dann einen Textteil, was jetzt hier im vierten Heft noch drin steht.
Und du kannst nicht so verallgemeinern. Es hängt davon ab, in welchem Kontext ich das rezitiere.
Also in der Abendrezitation.
Da rezitierst du bis zu dem Punkt, wie es typischerweise im Abendsatzang im Shivananda Ashram Rishikesh rezitiert wird.
Ach so. Und den Teil, den du da auslässt, wo würde man den dann dazu rezitieren?
Also die ganze Sri Suktam ist ja ein Teil aus der Rig Veda. Mhm. Und jetzt könnte man die ganze Rig Veda rezitieren oder man kann den ganzen Sri Suktam rezitieren oder man kann Auszüge daraus rezitieren. Und welche Nummer ist das hier nochmal? 694, da geht es dann mit bis zu dem Ardram, Yakarenim, Yashtim, Subaranam, Himamalinim, Sur, Yamiran, Maim, Lakshmim, Jata, Vidoma, Avaha. Bis dahin wird dann typischerweise rezitiert. Und dann in manchen der Pujas rezitiert man dann noch weitere. Und auch hier gibt es wiederum die Variationen, wie viel man rezitiert.
Also kann ich ruhig in der Puja das Ganze, was jetzt hier drin.
Du kannst auch in der Puja das Ganze rezitieren. Wenn du die Aussprache kennst, dann kannst du das Ganze rezitieren. Gut, die Amrita hatte vorher schon eine Frage gleichgestellt für heute Mittag. Aufgabe für die Woche. Was war da die Frage?
Ja, du sagtest jeden Tag eine Aufgabe stellen.
Nicht jeden Tag, jede Woche.
Jede Woche. Und es liegt nahe, dass es mit dem Thema zusammenhängt. Aber vielleicht gibt es da noch irgendwie Inspirationen, dass einem da noch mehr einfällt. Oder irgendwie so ein Fundus, aus dem man da noch schöpfen kann oder so. Also, weil es ist schon. Also, ich meine, klar, wenn man sehr kreativ ist, fällt einem da vielleicht immer was ein. Aber ich muss gestehen, fällt nicht immer was ein. Mhm. Also, wenn es wirklich jede Woche sein soll.
Ich kann natürlich jetzt nicht 92 Themen jetzt einfach so sagen.
Aber vielleicht kannst du irgendwelche Fundgruben dazu eröffnen.
Im Grunde genommen sind die Fundgruben der Vortrag, der da ist. Okay. Und was man daraus dann entwickeln kann. Es gibt ein paar zusätzliche Fundgruben in eurem Handbuch. Gibt es zum Beispiel diesen Workshop-artigen Teil Gedankenkraft und positives Denken. Nutze die Kraft, um das und das zu machen.
Ja, das sind so die naheliegsten, das ist klar. Aber du sagst es gerade 92?
92, ja.
Ganz schön.
Gut, ich hatte ja schon etwas gesprochen über die ersten dreimal als Beispiel. Wenn man einfach mal so ein paar weiter sieht, das nächste ist Einführung ins Raja-Yoga. Die 8 Stufen des Yoga. Dort kann man sich zum Beispiel, also wahrscheinlich dem Raja-Yoga-Teil hast du ja gesagt, nicht besonders leicht fallen. Aber wenn man da eben spricht über Raja und König und Herrscher, und dann kann man zum Beispiel die Aufgabe stellen, eine Bewusstseinsübung, wer beherrscht mein Leben? Nächste Woche bewusst werden. Und sich öfters überlegen, will nicht ich selbst mein Leben beherrschen. Manche stellen fest, es sind Stimmungen, die mich beherrschen. Kritik der anderen, die mich beherrschen. Oder Wetter beherrscht mich. Oder wie meine Tochter mit mir umgeht, beherrscht mich. Wie Kunden mit mir umgehen, beherrschen mich. Wie die Umsatzzahlen sich entwickeln, beherrschen mich. Wie, was kann einen noch, die Schülerzahlen können einen beherrschen.
Ist es bei den Orthopädie-Vorträgen? Das kann man doch nicht aufhören.
Okay. Also, da kann man eben, jetzt ging es so, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir können durchaus, wenn wir bei Yoga für den Rücken sind, kann man auch sagen, was stärkt mir den Rücken? Kann man die durchgehen. Kann auch schauen, was könnte ich die nächste Woche tun, wenn ich das Gefühl habe, dass mir der Rücken mehr stärkt. Wie könnte meine spirituelle Praxis aufgebaut sein, dass ich mehr Rückgrat habe? Also praktisch diese körperlichen Sachen umwandeln in eine geistige Übung, die vielleicht dazu passt. Oder wenn wir jetzt gerade ins zweite Jahr gehen, also Yoga fürs Herz. Man kann überlegen, was kann ich tun, dass mein Herz sich mehr öffnet? Was ist das, was mein Herz mehr schließt? Und wie kann ich, wenn mein Herz sich verschließt, was kann ich tun, um es wieder zu öffnen?
Okay, also vielleicht einfach, dass man es gar nicht so kompliziert macht, sondern einfach versucht, irgendeinen dieser Sätze, die man sowieso im Vortrag hat, auf geistige Ebene zu übertragen.
Genau, ja. Das ist eine Anregung, die da ist. Und ihr könnt es natürlich dann, wenn ihr so auf dieser Ebene ein bisschen überlegt, könnt ihr das durchaus sehr systematisch machen. Es hängt dann auch so ein bisschen von der Gruppe ab. Ihr könntet auch eine andere Möglichkeit, eine wäre aus dem Vortrag, eine andere Möglichkeit wäre, wo ihr überlegt, was sind überhaupt gute geistige Übungen? Und dass ihr dort die einfach mal aufschreibt, was euch dazu einfällt. Natürlich auch das Buch von Swami Shivananda, Erfolg in Leben und Selbstverwirklichung, da sind eine Menge von Übungen drin. Im Buch Die Yoga-Weisheit des Patanjali für Menschen von heute sind eine Menge von Übungen drin. In Übungen zu dem Buch Konzentration und Meditation von Swami Shivananda sind eine Menge Übungen drin. Dann diese neuen Formen von Bhakti sind auch eine Menge Übungen aus dem Bhakti-Yoga. Und die fünf Yamas und die fünf Niyamas sind auch Übungen. Und dann könnt ihr überlegen, kommt ihr wahrscheinlich irgendwie zu 40 bis 50 Übungen, die ihr für wichtig findet, um das ganze Wesen zu entfalten, zusätzlich zu reiner Asana-Pranayama-Meditation. Und dann könnt ihr schauen, wie verteile ich das auf die 92 Abendkurse. Und dann habt ihr noch weitere 40 zu füllen und da könnt ihr dann von dem Thema ausgehen. Und bei Anatomie, Physiologie ist natürlich dann, also bei dem Verdauungssystem kann man auch schauen, was bedeutet Verdauung, jetzt auch im Geistigen und Spirituellen. Oder Gelenke, wo bin ich zu flexibel, wo bin ich zu steif. Wo müsste ich mehr Beweglichkeit? Swami Shivananda spricht von Adapt, Adjust, Accommodate. Aber auch gleichzeitig sollen wir auch zu unseren Idealen stehen.
Wobei man das ja schon immer macht, aber man soll explizit am Schluss des Vortrags eine so eine Frage
genau.
mit auf dem Heimweg
ja.
geben. Sollen wir das dann in der nächsten Stunde besprechen? Was die dann erarbeitet haben, weil das wäre ja
normal.
Viel Zeit.
Es muss nicht unendlich viel Zeit sein. Es wird am Anfang ein bisschen mehr Zeit sein. Ich habe das durchaus gemacht. Also für mich war das mehr eine geistige Schulung, als dass die nachher irgendwas wussten, irgendwie dort unbedingt alle Sanskrit-Ausdrücke korrekt wiedergeben müssen. Also schon durchaus, es geht um Transformation. Es geht um an sich arbeiten.
Aber wenn jeder seins dann vortragt.
Nicht jeder sagt immer alles. Das geht dann in großen Gruppen nicht. So ab Gruppen mit 5 oder 6 wird nicht mehr jeder etwas sagen können. Ab und zu mal kann man das machen. Ab und zu mal kann man gerade fragen, wie lief es mit der Übung? Habt ihr dort Fragen dazu? Wenn keiner was sagt, sag mal, wie ging es dir? Dann sind die Leute erstmal erschüttert. Aber sie sagen dann doch etwas. Oder wie ging es dir? Will jemand anders noch etwas sagen? Und manchmal wird man auch einfach nur nachhaken, habt ihr eine Frage zu dieser Bewusstseinsübung. Aber ab und zu mal ist es auch gut, jeden oder mindestens fast jeden zu fragen, dass die Teilnehmer wissen, die Übung ist ernst gemeint.
Also kann man das Patanjali-Buch schon auch im ersten Jahr zum Unterricht dazu nehmen?
Übungen kann man daraus nehmen und selbstverständlich hinweisen. Im ersten Jahr wird ja schon über Raja-Yoga gesprochen. Ja. Ihr könnt auch auf Bücher hinweisen, die nicht zu den sieben gehören. Mhm. Ihr könnt auch zu Kursen und Seminaren und Workshops hinweisen. Wenn es zum Beispiel an diese ganze Orthopädie-Sache geht, dann könnt ihr auch und diese ganzen Anatomie, Physiologie in die verschiedenen Gebrechen, da könnt ihr auch sagen, die Zweijahresausbildung beinhaltet schon, dass ihr lernt, wie ihr mit verbreiteten Beschwerden umgehen könnt. Aber wenn ihr das vertiefen wollt, da gibt es die ganze bei Yoga Vidya die ganze Yogatherapie-Ausbildung, die sich anschließt an diesen Kurs oder im Schnellverfahren die 7 Tage Weiterbildung Yoga bei Beschwerden. Das könnten Teilnehmer auch schon im zweiten Jahr mitmachen. Also das wären zusätzliche Möglichkeiten. Oder es gibt auch noch die Möglichkeit, ihr könnt auch nach dem zweiten Jahr, ihr könnt noch ein Weiterbildungsjahr anbieten. Auch sowas ist möglich. Die eine oder andere Gruppe macht das. Ist natürlich, müsst ihr schauen, kann das bei mir im Zentrum stattfinden. Die meisten fangen ja jedes Jahr eine neue Ausbildung an. Und dann müsst ihr schauen, habt ihr die Zeit und die Räume dafür. Stoff gibt es letztlich genug.
Können wir sich dann selber was ausdenken und das aber schon in den Rahmen packen, dass man sagt, ein Jahr nochmal im gleichen oder ähnlichen Rhythmus oder so?
Also es gibt verschiedene Möglichkeiten der Weiterbildungen. Die eine Möglichkeit wäre der gleiche Rhythmus, also teilnehmen. Das hatte ich einmal gehabt. Die Teilnehmer treffen sich weiter einmal die Woche und alle 2 Monate ein Wochenendseminar. Da gibt es dann 2 Möglichkeiten mit den Wochenendseminaren. Ihr könnt schauen, angenommen die Gruppe ist groß genug, könnt ihr sogar fragen, könnte für meine Gruppe zum Beispiel 4 Wochenenden im Ashram stattfinden. Und da können zu den Themen könnt ihr das organisieren oder die Gruppe sucht sich einfach verschiedene Seminare aus. Das ist die eine Sache. Eine andere Möglichkeit, die vor allem im Westerwald angeboten wird, ist, dass die Gruppe als Wochenendweiterbildung 4, 5 oder 6 Mal weiter in den Ashram kommt. Und auch eine andere Sache, was auch schon gegeben hat, das Zentrum allein macht eine Weiterbildung. Zum Beispiel einmal im Monat, Freitag, 3 Stunden Workshop, wo sich die Gruppe trifft.
Und das kriegen die dann auch zertifiziert? Oder wie läuft das dann?
Ihr könnt letztlich zertifizieren, dass sie bei euch teilgenommen haben. Also Teilnahmebestätigung. Aber zunächst mal für die 2-Jahres-Ausbildung, die ist ja danach abgeschlossen.
Also, aber sowas wie jetzt nach einem 9-tägigen oder so ein Zertifikat gibt, das wäre dann bei einem Weiterbildungsjahr nicht.
Wenn es jetzt gut angenommen ist, ist ein vollständiges, ein Teil ist im Ashram, gut, da kann man auch noch ein Zertifikat, hiermit wird bestätigt, dass und das kann dann auch vom Bund der Yoga-Vidya-Lehrer zertifiziert sein, wenn dort Ashram-Teile dabei sind. Und dann hat teilgenommen und ansonsten unterzeichnet ihr selbst, hat teilgenommen. Und dann, auch wenn es bei euch ist, angenommen jemand will den Visharada-Studiengang anschließend machen. Wisst alle, was der Yoga-Vidya-Visharada-Studiengang ist?
Verschiedene Weiterbildungen aufeinander abgestimmt.
Meditationslehre und
sowas? Nee, das ist wieder was anderes. Jetzt habe ich die Weiterbildungsbroschüre nicht dabei. Visharada heißt Kenner. Yoga Vidya Visharada ist der Kenner der Weisheit des Yoga. Und wir haben ja verschiedene 9-Tages-Weiterbildungen und andere Weiterbildungen. Und wenn man wenn man dort ausreichend von besucht hat zu den verschiedenen Themen, dann gibt es dann nachher das Yoga Vidya Visharada Zertifikat. In der Auswahl der Themen lehnen wir uns an das, was Swami Shivananda in der Yoga Vedanta Forest Academy in dem ursprünglichen 3-Monats-Kurs drin hatte, praktisch die Kenntnis der wichtigsten Schriften auch noch tiefer als in der Zwei-Jahres-Ausbildung möglich ist. Also Bhagavad Gita, die natürlich Yoga Sutra, dann Vivekachudamani, Upanishaden und noch verschiedene andere. Und dann muss es eine bestimmte Anzahl von Unterrichtseinheiten geben. Und auf die Anzahl der Unterrichtseinheiten könnte, beim Vishara der Studiengang, könnten dann auch solche Weiterbildungen in Zentren mit angerechnet werden.
Mhm. Könnten, aber es ist noch nicht, hat noch keine Form.
Das hängt dann von eurer Weiterbildung ab. Das Einfachste wäre dann eben, also angenommen, die Weiterbildung besteht dann daraus, dass Yoga und Klangschalen verbunden wird mit Yoga und Taoismus, dann wird man sagen, das hat mit Vishara der Studiengang nichts zu tun. Angenommen, ihr beschäftigt euch dann mit den Upanishaden und mit anderem, und dann liegt das näher an Konzept des Yoga Vidya Vishara der Studiengangs. Also es hängt dann inhaltlich ein bisschen ab. Eine Sache, die auf uns zukommen könnte, worüber ich euch so kurz informieren will, es gibt ja den Deutschen Yoga-Dachverband, und da ist jetzt im Gespräch, dass man ein Gütesiegel einführt. Ein Gütesiegel Yoga-Dachverband. Und letztlich auch, um zu verhindern, dass die Krankenkassen, also zum einen, um die Krankenkassen davon abzuhalten, dauerhaft die Grundqualifikation dort beizubehalten, die eigentlich nur unsinnig ist, warum ein Ökotrophologe besser befähigt sein soll, Yoga zu unterrichten, als jemand, der eine sehr gründliche Ausbildung im Yoga-Unterricht hat, ist ja nicht einsehbar. Aber die Krankenkassen sagen, solange wir keine einheitliche Standards haben, müssen wir auf irgendwas in der Art drängen. Und so bemüht sich der Yoga-Dachverband dort, irgendwelche Standards zu erarbeiten, mit denen die Krankenkassen hoffentlich dann einverstanden sind, um die Grundqualifikation fallen zu lassen. Und es gibt noch gibt eine zweite Sache, und da habt ihr wahrscheinlich von gehört, es gibt diese W&W-Firma im Saarland, die eben dort mit der IHK Saarbrücken zusammenarbeitet und dort recht aktiv erstmal war, und dann hat sie alle möglichen Abmahnungen von Wettbewerbszentralen und Prozesse von anderen Yogaschulen bekommen, weil die einfach Dinge behauptet waren, die schlicht und ergreifend unsinnig sind. Aber deren Zielsetzung war es tatsächlich gewesen, dass sie allein von Krankenkassen anerkannt werden. Das werden die nicht durchkriegen, aber dann auch noch also die Gespräche, die wir und der BDY mit den Spitzenverbänden der Krankenkassen geführt haben, hat dazu geführt, dass diesbezügliche Ansätze nicht weitergegangen sind. Das ist übrigens auch ein Ansatz, weshalb es wichtig ist, starke Berufsverbände zu haben, die auch genügend Mitglieder haben, auch damit sie Geld haben, um dort irgendwas zu machen, notfalls auch mal einen Prozess durchzustehen, falls irgendwann mal was Komisches kommt. Gut, aber es könnte eben auch sein, dass die W&W noch weitere Ansätze unternehmen, und da ist es wichtig, dass der Deutsche Yoga-Dachverband dort aktiv wird, dass er der Ansprechpartner ist und nicht irgendwelche IHKs. Wir hatten uns ja auch überlegt, machen wir mit den IHKs zusammen, das könnte man ja unabhängig von W&W, aber meine Meinung ist, wenn es irgendwie vermeidbar ist, sollte man staatlichen und halbstaatlichen Institutionen nicht einen Einfluss auf die Yogalehrerausbildung zuerkennen. Und die IHK sollte keinen Einfluss darauf haben, das sollen Yoga-Leute machen. Und da kann es also zu einem Gütesiegel Yoga-Lehrer geben, und da gibt es jetzt die unterschiedlichen Ansätze, und dort sind die verschiedenen Verbände unterschiedlicher Meinung. Unsere Meinung ist, es braucht so etwas, um vorzubeugen und um das sicherzustellen, und wir sind dann recht flexibel und da kann sein, dass so 700 Unterrichtseinheiten ausreichen mit bestimmten Inhalten. Das heißt, die zweijährige Ausbildung würde automatisch zum Gütesiegel führen. Die Zweijahres-Bausteinausbildung müsste dann noch einen dritte 9-Tages-Weiterbildung haben, um dazu zu führen. Es kann aber auch sein, dass die anderen Verbände auf 900 oder 1000 Unterrichtseinheiten drängen und dann müsste man die zweijährige Ausbildung aufstocken über irgendwelche Weiterbildungen, um dort ein Gütesiegel zu haben. Das heißt, die Zweijahresausbildung wird es weitergeben, aber um dieses dann vielleicht krankenkassenrelevante Gütesiegel zu haben, müsste man dann noch irgendwas aufstocken. Ist aber alles jetzt im Fließen. Ich hoffe, dass wir bis Ende des Jahres dort irgendwie Klarheit haben. Und sollte es dann Notwendigkeit für Weiterbildungen geben, dann muss man schauen, wenn das dann über 720 hinausläuft, ist das dann alles einfach im Ashram machbar? Hätten Zentren Interesse daran, dass da auch Teile im Zentrum ist? Das werden wir dann diskutieren müssen.
In diesem Zusammenhang habe ich eine Frage zu dem Buch, was du empfiehlst, der Bau und die Funktion des menschlichen Körpers. Ich habe mir das gerade mal angeguckt, ich finde das ein bisschen übertrieben. Ja, also für eine Yoga-Lehrerausbildung maßlos übertrieben. Also ich würde sagen, wenn ich jetzt in die Krankenpflegeausbildung gehe, dann würde ich ja sagen, ja, aber doch nicht für die Yoga. Also kostet ja auch viel, ne? Kostet über 40 Euro.
Also ich finde es nicht übertrieben. Also ich finde es schon gut, wenn jemand nachschlagen kann und nachgucken kann. Also
da gibt es aber auch wesentlich einfachere, kleinere, die nicht so ganz ins Detail gehen und vielleicht auch nicht ganz so verwissenschaftlicht sind. Ich denke, wenn ich Funktion und Bau des Körpers weiß für eine Yoga-Lehrerausbildung, das ist doch genug.
Gut, das müsste man dann zum Beispiel, also jeden Februar, März kommt, ich habe jeden Februar kommt ein Schreiben an alle Ausbildungsleiter und dann frage ich, gibt es irgendwelche Veränderungswünsche? Das wäre dann der Moment, wo du das dann sagen könntest, am besten mit einer Empfehlung eines anderen Buches.
Ja, habe ich direkt. Direkt daneben steht jetzt nämlich das aus dem Thieme Verlag. Das ist zum Beispiel auch eins für...
Das Faller-Buch.
Nee, der Körper des Menschen. Und zwar ist das steht auch direkt drunter, der Anfang von Aufbau und was bei der Physiologie oder so.
Das ist nicht vom Falle?
Nee, Thieme Verlag.
Das ist dieses kleine, was... Aber ich glaube, der Thieme Verlag hat diesen Falle herausgegeben. So. Das ist der Autor.
Aber das zum Beispiel, das fand ich also wesentlich besser als ein kleines Buch, kostet nur die Hälfte und ist völlig ausreichend, wird von Krankenschwestern und Medizinern benutzt. Warum muss es denn so ein ganz großes sein?
Gut, also wie gesagt, das könntest du dann im Februar, dann schreibst du jetzt auf und dann im Februar in die Diskussion bringen, dann können die anderen Ausbildungsleiter auch etwas dazu sagen. Also ich hatte damals das Bau und Funktionen ausgewählt unter vielen anderen Büchern, weil die Abbildungen schön sind und weil es irgendwo doch so geschrieben ist, dass viele Menschen dort auch das gerne lesen. Und zwar vieles nicht relevant ist, aber es gibt manches, was relevant ist, was dann ausreichend tief behandelt ist. Wenn das, ich glaube, das andere Buch, Falle bauen, das hatte für mich den Nachteil, die Abbildungen waren nicht so schön und nicht so motivierend, dort weiterzulesen und zu forschen. Aber können wir im Februar in die Diskussion stellen. Können Sie euch ja schon mal anschauen, dass ihr bis dahin eine Meinung habt. Das natürlich dann heißt, dann müssten wir wieder alle Unterrichtspläne erneuern.
Machen wir jemand noch weiter?
Zuerst wollte ich auch Fragen gehen.
Alles klar. Nur das war nicht die Prüfung. Am Ende keine Zeit mehr für haben.
Aber es scheinen auch keine weiteren Fragen zu sein, sodass dann deine Frage ist, machen wir weiter. Ja, wir machen jetzt weiter. Gut, wir sind den Unterrichtsplan praktisch einmal durchgegangen in der Theorie. Wir haben etwas erzählt über Prüfungen. In der Praxis geht es ja im zweiten Jahr nochmal durch die Mittelstufe, zum Teil dann mit ein paar Variationen. Dann geht es für die Anfänger offene Stunde, Anfängerkurs zweite und dritte Stunde.
Bei der Mittelstufe habe ich einmal eine Frage, da steht einmal Mittelstufe ohne Variation und dann die nächste Unterrichtsgruppe, aber aus derselben Unterrichtseinheit, ist mit Variation nach Ermessen.
Ja.
Ist das ein Druckfehler oder ist das so gemeint? Der eine seine Lehrprobe ohne Variation hat und der andere kann nicht.
Genau, ja.
Das verstehe ich nicht. Was ist da jetzt der Hintergrund? Warum ist das so?
Also die Grundsachen haben die alle schon im ersten Jahr einmal alle gemacht. Ja. Jeder hat mal die erste Stunde unterrichtet, jeder hat schon mal die Grundstunde unterrichtet. Und jetzt bei den nächsten Malen unterrichten die Teilnehmer durchaus verschiedene Sachen.
Ach so. Ja. Also kann ich dann sehen, dass ich die Unterrichtsgruppen so zusammenstelle, dass ich, wenn ich von der Teilnehmerin das und das sehen will, dass die dann die und die...
So könntest du es machen. Ah, okay. Ich habe es meistens eher so gemacht, das sind vier Teilnehmer und die entscheiden sich dann, wer was unterrichtet. Ah, ja. Aber du könntest auch sagen, du hast in dem ersten Durchlauf die Mittelstufe nicht richtig gemacht. Genau. Ich will, dass du nochmal die Mittelstufe ohne Variation unterrichtest. Das will ich nochmal von dir sehen. So ja. Gut, dann vom Unterrichten werden die Teilnehmer irgendwann auch fortgeschrittene unterrichten. Und da möchte ich euch auch so ein bisschen zu ermutigen. Ich sehe so eine allgemeine Tendenz bei Yoga Vidya in Richtung von Sanft-Yoga und therapeutischem Yoga. Und ich sehe mehr und mehr, dass die Fortgeschritteneren nach Ashtanga, Vinyasa, Iyengar, Bikram abwandern. Und ich muss zugeben, ich bedauere das etwas. Ich sehe, es ist letztlich auch dadurch bedingt, vor 15 Jahren gab es Iyengar, Ashtanga, Bikram und so weiter so gut wie gar nicht. Jemand, der intensivere Körperarbeit machen wollte, der ist irgendwo zum Shivananda-Stil oder Yoga Vidya hingekommen. Was anderes gab es in Deutschland nicht. Und so alle Fortgeschritteneren, die irgendwie zu uns irgendwie Körperarbeit machen wollten, sind zu Yoga Vidya gekommen. Und jetzt haben die eben noch anderes, was körperlich sehr fordernd ist. Wir müssen uns nur davor hüten, dass wir jetzt zum Schluss uns hauptsächlich auf Alte und Kranke spezialisieren. Es ist zwar so, langfristig wird es mehr Alte und Kranke als Junge und Gesunde geben. Man sagen könnte, sinnvoller ist sicherlich diese Spezialisierung. In 20 Jahren, ich glaube, gibt es mehr über 65-Jährige als unter 65-Jährige. Nichtsdestotrotz, wir sollten die Gesunden nicht außer Auge verlieren und auch nicht die 20- bis 30-Jährigen, die gerne intensiv körperlich an sich arbeiten. Und es gibt eine gewisse Neigung dazu, dass man die Stunden so ausrichtet auf den Schwächsten. Und das führt dann dazu, dass die, die körperlich mehr können, verschwinden, die wandern ab. Dann hat man zwar den Schwächsten nicht verloren, aber den anderen. Der hat sich nie beschwert, der ist nicht nach der Stunde auf einen zugekommen und sagt, du, ich fühle mich unterfordert. Den sieht man nicht mehr. Und irgendwann geht man vielleicht mal zufällig an einem anderen Studio vorbei und dann sieht man, wie der dort mit Yogamatte rauskommt. Und dann wisst ihr, der ist nicht vom Yoga-Weg abgekommen, sondern ihm war es irgendwo körperlich zu langweilig. Oder es gibt ja jetzt so gerade eine größere PR-Kampagne für Männer-Yoga. Im Anschluss daran, dass jetzt die deutsche Fußballnationalmannschaft regelmäßig Yogastunden trainiert, der Yogi Löw, der nicht nur, wie heißt der, Joachim oder Jörg? wird immer Yogi genannt, wegen sein Vorname geändert. Der macht auch Yoga, ist ein Yoga-Übenden. Übrigens, wenn es öfters hieß, der Klinsmann hätte so Entspannungstechniken aus Amerika mitgebracht. Ihr wisst, was das ist? Yoga. Das war eine Yogastunde. Also wenn es dort hieß, mit speziellen amerikanischen Entspannungstechniken und seine amerikanischen Trainer hätten besondere Methoden dort mitgebracht. Das war nicht nur moderne sportmedizinische Trainingsmethoden, das war auch Yoga. Zuerst wurde das Wort nicht genannt, aber inzwischen wird es auch genannt. Und irgendwo vor kurzem ich habe irgendwo so einen Newsleser aus allen möglichen Zeitungen und den schaue ich mir öfters mal an im Internet. Eine Weile gab es dann so ein paar, die haben sich geweigert, bei den Yogastunden mitzumachen, und andere finden sie ganz toll. Und dann, seitdem das durch die Medien gegangen ist, ist jetzt so das nächste Männer-Yoga. Und dort heißt, das müsste ein bisschen fordernder sein und man müsste ein bisschen mehr Anstrengungen dort reinbringen. Und dann
aber sogar eine Tageszeitung, warum Yoga auch was für Männer ist, große Überschrift.
Ja, also es ist vermutlich in der Hälfte der deutschen Tageszeitungen in den letzten 2 Wochen einmal erschienen. Das ist nämlich über die DPA.
Nee, das war ganz allgemein. Das hatte jetzt nichts mit diesem Fußballtraining.
Nein, das ist dann allgemein. Also erst ging es mit dem Fußball und 2 Wochen später ist das von deutsche DPD. Über den DPD ist das durchgegangen. Und dann, die haben dann auch noch 2 Leute gefragt, einen vom BDY hat er was dazu gesagt und noch jemand anders. Und das ist zum größten Teil wörtlich übernommen worden und zum Teil dann haben die Zeitungen nochmal die Story ein bisschen aufgepeppt. Ob das jetzt eine dauerhafte Wirkung haben wird, sei dahingestellt. Ich will euch nur darauf aufmerksam machen. Achtet darauf, dass ihr euch nicht zu sehr nur auf das Sanft-Yoga versteift.
Kann ich mal kurz, also zu mir kommen sehr viele Männer, ich weiß nicht warum, aber du hast mal eine Meldung geschrieben, also falls mehr als 30% Männer im Zentrum sind, soll ich mich melden. Also in manchen Kursen ist es wirklich so, dass also die Hälfte Männer sind schon fast. Also andere dann überhaupt nicht, aber zu mir kommen, also ich habe schon Yoga-Stunden gegeben und 6 Männer da, keine Frau. Also offene Stunden oder so. Also ziemlich, also andere Energie irgendwie da, also interessante Sache auf jeden Fall. Aber scheint irgendwie im Kommen zu sein. Ich weiß nicht.
Also es scheint, ihr könnt auch gucken, also wenn ihr wenig Männeranteil habt, könnt ihr vielleicht mal die Broschüre anschauen, ob da irgendwas anders ist, aber wenn der Wortwahl irgendwas anderes ist.
Aber wie ist das denn jetzt so eure Erfahrung? Also meine Männer wollen nicht mehr gefordert werden als die Frauen, im Gegenteil. Also die wundern sich immer, dass die Frauen sich so verbiegen. Ja.
Fordern heißt jetzt nicht verbiegen. Also sie wollen nicht weiter in die Dehnung reingehen.
Oder so. Also wenn überhaupt, dann wollen sie mehr in die Kraftübungen gehen.
Genau.
Und das ist ja das Schwierige, den Männern wegzunehmen. Ne? Wirklich. Die kommen mit solchen Muskeln an und sollen da irgendwas mitmachen.
Und sollen sich mal anstrengen auch damit.
Ja,
und dann loslassen. Also das sollte man nicht machen, ihre Stärke dann zur Schwäche umwandeln. Also wenn ihre Stärke ist, Kraft zu machen, dann sollte man ruhig mal beim Sonnengebet mal die Kraftübungen einbauen oder mal die Krähe ein bisschen länger halten lassen, die Heuschrecke länger halten lassen, die Bauchmuskelübungen länger halten lassen. Natürlich muss es nachher in die Entspannung, die Bewusstheit, die Atmung, das Loslassen, das nichts Wettbewerbmäßige hineingehen. Aber es sollte eben auch, also die Männer, gerade wenn es eine gemischte Gruppe ist, sollten nicht das Gefühl haben, sie sind alle schlechter als die Frauen, denn Frauen sind halt typischerweise beweglicher als Männer. Das Bindegewebe bei Frauen muss beweglicher sein, es muss ja der Geburt des Kindes irgendwie, die Geburt des Kindes ermöglichen. Und dann ist es eben auch gut, auch diesbezüglich mal, auch mal was zu machen, was fordert. Aber es gibt auch eine bestimmte Wortwahl, die vielleicht anders ist. Es sind Fotos, die anders sein können. Trotzdem sollte man sich natürlich nicht auf die Männergruppe jetzt zu sehr spezialisieren. Denn auch wenn du jetzt sagst, du hast ein paar Gruppen, wo hauptsächlich Männer sind. Also, auch bei dir wird mindestens 60-40 das Verhältnis sein.
Also es sind schon immer noch mehr Frauen.
In Deutschland allgemein ist das Verhältnis wahrscheinlich 90 zu 10 Frauen zu Männern. Bei Yoga Vidya ist es eher 70 zu 30. Irgendwie sprechen wir die Männer ein bisschen mehr an als viele andere. Und dann gibt es andere Formen, wo sogar 60-40 inzwischen ist. Und das sind durchaus die fordernderen Formen, wo es kraftmäßig und schwitzmäßig mehr ist.
Aber bei mir ist es zum Beispiel anders. Also ich habe jetzt einige Teilnehmer verloren. Wir haben in der Nachbarstraße eine Frau, die macht Luna-Yoga. Das ist mehr so ein sanfteres Yoga. Und bei mir sind einige gegangen, weil sie gesagt haben, es ist mir jetzt zu fordernd bei dir. Mhm. Ja, die sind eine Zeit bei mir gewesen und wollten dann aber auch nicht in eine andere Gruppe gehen. Und die sind da wirklich weggegangen. Und haben mir das auch so gesagt, ich hatte auch kein Problem mit, aber hat mir dann halt schon zu denken gegeben, ob ich nicht vielleicht doch nochmal irgendwo sowas einrichte, ja, wo kontinuierlich leichte Übungen gemacht werden. Mhm. Also da ist genau das Gegenteil, was du sagst, geschehen. Ne?
Also wir haben, wer es machen kann im Zentrum, ist es gut, wenn man für beide Gruppen etwas machen kann. Das ist ja eigentlich die Stärke von Yoga Vidya. Wir haben auch eben in unserem breiten Unterrichtsspektrum sehr sanftes Yoga von Gelenksübungen, den ganzen Ersatzübungen für die Grundstellungen. Das sind Sachen, wir haben ja auch hier Senioren-Yoga und manchmal haben wir dort Gruppendurchschnittsalter 75 gehabt. Und die können das sehr gut machen. Wir können aber auch die 84 Grundasanas mit 300 Variationen unterrichten, die ihr ja gerade hier unten entlang seht. Wir können Kraft-Yoga machen und wir können wenig anstrengendes Yoga machen. Ein einzelner Lehrer in einem Zentrum wird das schwierig abdecken können. Bis zum gewissen Grad müsst ihr euch entscheiden, welches Spektrum ihr dort abdeckt und die Teilnehmer werden letztlich dann kommen.
Wobei mir auch auffällt, dass manchmal auch die, die sonst gern fordernd üben, manchmal ganz glücklich sind, wenn man ihnen eine ganz sanfte Stunde gibt.
Wenn man ihnen mal eine sanfte Stundengruppe gibt.
Die sonst sanft üben, wenn man die mal richtig fordert, dann werden die auch wieder enthusiastisch. Also von dem her, finde ich, kann man das auch gut anpassen, dann die Stimmung, wie die Leute gerade drauf sind.
Gut, deshalb, es gibt dort auch die Unterrichtsstunden Yoga für Fortgeschrittene. Und dort legt eben auch einen guten Wert drauf, dass die Teilnehmer lernen, fortgeschrittene Gruppen auch anzuleiten. Direkt nach den Fortgeschrittenen geht es dann anders. Yoga für den Rücken. Dann wird es wieder sanfter. Und dann Yoga für Schwangere und Yoga für Kinder. Auch hier gilt natürlich, ihr lehrt im Rahmen der 2-Jahres-Ausbildung ein paar Grunddinge für Yoga für Schwangere und Yoga für Kinder. Natürlich ist klar, dass in dieser Grundausbildung nicht alles sehr detailliert ist. Es gibt ja bei Yoga Vidya auch eine eigenständige Kinder-Yoga-Lehrerausbildung mit, ich glaube, auch über 600 Unterrichtseinheiten. Es gibt Schwangeren-Yoga-Weiterbildungen mit, ich glaube, die dauert eine ganze Woche. Wir haben auch Wochenend-Weiterbildungen. Aber die Grundlagen könnt ihr lehren und da reicht durchaus einmal 45 Minuten Vortrag darüber aus, dass man die Grundlagen kennt. Und ihr könnt dann jeweils auch sagen, und wer sehr viel detaillierter wissen will, gibt es ja weitergehende Seminare, Weiterbildungen. Gut, soweit zum Unterrichtsplan. Diejenigen, die die 4 Wochen Ausbildung gemacht haben und nicht die 2-Jahres-Ausbildung, ihr müsst euch in einiger Hinsicht bewusst sein, dass je nachdem, welche 9-Tages-Weiterbildungen ihr gemacht habt, im Rahmen der 2-Jahres-Ausbildung einige Themen sind, die ihr so noch nicht behandelt habt. Da rentiert sich, das ein bisschen im Voraus anzugucken, betreffende Bücher durchzulesen. Und insbesondere die Mantras müsst ihr selbst auswendig können, die dort stehen. Aber da habt ihr ja Hilfen über die Mantras, Shlokas und Stotras, CD oder auch im Internet. Gut, dann kriegen die Teilnehmer Ende September oder Anfang Oktober nochmal einen Brief. Den haben wir schon mal gestern angeschaut. Seht ihr den, wo 21.09.07 draufsteht? Da wird nochmal erzählt, worum es beim praktischen Prüfungswochenende geht. Jetzt für die Wochenendweiterbildungen. Wichtig, da ist natürlich auch zu verstehen. Auch dieses Wochenende ist nicht nur Prüfung. Wir hatten es in der Vergangenheit gehabt, dass jemand zu seiner Prüfung angereist ist und nachher wieder abreisen wollte. Deshalb steht dort sehr viel jetzt da, um das zu verhindern.
Mir wird hier in dem Brief fehlen, was in dem Ausbildungsplan steht. Und das wäre auch nochmal eine Frage, ob die Vorstellrunden beginnen am Freitag um 16.30 Uhr, daher alle bitte am Freitag um 15 Uhr schon da sein. Das gehört eigentlich auch in diesen Brief nochmal explizit rein. Wenn es denn so ist. Mhm.
Es ist Grund.
Aber dafür müssen sich ja einige Urlaub nehmen oder sonst was, wenn es wirklich so sein muss.
Also grundsätzlich sollte es so sein, wenn der eine oder andere, aber wir haben es irgendwo festgestellt, es gelingt nicht, dass sie es alle können, sodass wir dann für andere das auch nochmal neu strukturieren, wenn sie hier sind. Aber es ist eine gute Anregung. Also bitte 15 Uhr da sein. Gut. Also hier auch wichtig, dass ihr dort im Voraus sagt, dass das der größte Teil dieses Wochenendes ist eigentlich nicht Prüfung, sondern Yoga Sutra und Wiederholung Sanskrit. Und da die Teilnehmer dann trotzdem nur an Prüfung denken, dann kann man sagen, und Sanskrit gehört auch zur Abschlussprüfung. Also es gehört zum Schluss, werden Mantras abgefragt, die müssen transkribiert werden und ein paar Buchstaben von Bijas müssen auch transkribiert werden. Und so sollten auch die Unterrichtenden selbst Devanagari lesen können. Das ist auch noch eine schöne Herausforderung für euch. Ein kleiner Trick ist dabei, künftig können wenigstens alle Unterrichtenden die wichtigen Mantras auswendig und Devanagari. Denn es sieht nicht ganz so gut aus, wenn eure Teilnehmer fragen, wie schreibt sich das und ihr wisst es nicht. Gut, das wird zwar im Ashram wiederholt, aber nachher haben die Teilnehmer typischerweise Fragen an euch.
Wie werden die Unterrichtsgruppen zusammengestellt?
Im Ashram?
Bei der Prüfung?
Bei der Prüfung.
Das sind ja alles die selbst, ne? Alles so Prüflinge, die auch die Unterrichtsgruppen.
Genau, ja, und da gibt es dann 4 Termine, wo die sich gegen 4 oder 5, je nachdem, und dann.
Ich war ja dabei. Es wurde eine Reihe gemacht, so. Fischer hat alle in eine Reihe gestellt und dann 4 Leute hinter jeweils eine Reihe. Einfach so wählend durcheinander.
1, 2, 3, 4.
Und dann standen 5 Leute hintereinander und die waren dann jeweils eine Gruppe. Es kommt natürlich darauf an, wie viele Leute da sind.
Wir haben uns das gewünscht, aber es hat auch nicht geklappt. Also es hieß erst, es wird so gemacht und dann war es auch anders. Also es ist so, dass es nachher letztendlich darauf hinausläuft, ne? Dass man wirklich mit anderen zusammen.
Ja, man ist mit anderen zusammen. Wir haben es irgendwo probiert, dass das im Voraus organisiert wird und dann wird jemand krank und prompt stimmt nichts mehr. Es reicht, dass dann 2 krank sind und beim 3. hat das Kind Durchfall und dann alles, was man vorher organisiert hat, funktioniert nicht mehr. Inzwischen machen wir es tatsächlich dann irgendwo, nach irgendeinem Zufallsprinzip werden die Gruppen zusammengewurschtelt.
Und das wird dann sofort am Anfang gemacht, dass man sofort weiß, auch wann im Laufe des Wochenendes ist meine Prüfung, oder?
Ja, das weiß man dann ziemlich schnell.
Also es war sogar so gewesen, dass genau die erste Reihe wurde so zusammengestellt, dass der gefragt hatte, wer ganz dringend unbedingt jetzt sofort als erstes gleich geprüft werden möchte. Also so Leute, die vielleicht sonst denken, ich werde sonst zu aufgeregt, wenn ich länger warten muss. Und das waren dann die Ersten. Und dann die Zweiten kamen dann auch bei dem 2. Termin dran, in der 2. Reihe. Und dann die Dritten beim 3. Termin.
Aber es heißt nicht, dass es immer so ist. So ein bisschen hängt es jetzt von dem Organisator ab. Und wir sind noch ein bisschen am Experimentieren. So ganz am Anfang hatte ich gesagt, das muss am Freitag und am Samstagmorgen abgeschlossen sein. Dann haben die Teilnehmer nachher den Rest des Wochenendes Ruhe. aber dann hat es irgendwo nicht mehr geklappt, weil die Leute nicht ausreichend früh angereist sind und dann wurden dann die, jetzt inzwischen wird es bis Samstag früh ausgedehnt und es gibt dann insgesamt 4-mal noch mehr, wo sich gegenseitig unterrichten, weil es ja eine Stunde dauert und dann können also jeweils 2 hintereinander kommen. Also es ist eine ausgefeilte Geschichte.
Also hier steht jetzt auch in dem Abschlussbrief noch drin, 6 Uhr Pranayama, wer will. Ich dachte, da wäre es dann langsam Pflicht.
Nee, wir machen 6 Uhr Pranayama nicht zur Pflicht bei der 2-Jahres-Ausbildung.
Das ist so toll, das kennenzulernen schon vor der Ausbildung. Das Anregen zumindest nicht zum Schluss zur Pflicht zu machen.
Ja. Du kannst im Februar nochmal anregen. Jetzt ist es zunächst mal.
In der 2-Jährigen machen sie ja nicht so viel.
Ja, die machen schon im Rahmen des Kundalini. Es gibt ja den Kundalini-Yoga-Teil 2-mal, wo sie es einen Monat praktisch machen. Und dann können sie entscheiden, wollen sie das vertiefen oder nicht. Und ab dem ersten halben Jahr, wenn die Teilnehmer, dann können die Teilnehmer immer um 6 Uhr zum Pranayama kommen, wenn sie wollen.
Es geht nämlich eigentlich um das Aufstehen. Das habe ich damals in der 2-jährigen Ausbildung. Alle wollten irgendwie, aber keiner wollte aufstehen. Es waren immer nur 3, maximal 4. Es geht eigentlich um das Aufstehen. Aber auch das ist doch etwas, was ein Yoga-Lehrer durchaus lernen sollte, dass um 6 Uhr die beste Zeit ist, aufzustehen, wenn es geht. Oder noch, ja.
Gut, du kannst ja im Februar, du hast viele neue Anregungen. Ich habe sie jetzt gehört, dann musst du sie dann eben schreiben und dann müssen die 30 dann überlegen, ist es hilfreich oder nicht hilfreich. Okay, dann gibt es die theoretische Prüfung und Abschluss. Wichtig ist auch dort müssen die Teilnehmer am Freitag um 20 Uhr kommen. Wenn die Teilnehmer dort zu spät anreisen, dann ist das halbe Wochenende, weil sie nicht ausreichend da sind und das wirft sie dann aus der ausreichenden Anwesenheit, kriegen sie auch deshalb zum Schluss das Zertifikat nicht. Das ist wichtig, dass die Teilnehmer das verstehen und auch, dass wenn sie beim Abschluss nicht da sind am Sonntag früh, kriegen sie auch das Zertifikat nicht. Und dann bitte nicht die Teilnehmer sagen, sie mögen doch bitte den Zuckerdev schreiben, ob es eine Ausnahme gibt. Es ist überflüssig und es ist nur verschwendete Zeit für mich. Und es ist auch überflüssig, dass die Teilnehmer dann einen wie unflexiblen Zuckerdev erleben. Also wir brauchen die Teilnehmer. Ich sage es deshalb, weil jedes Jahr mindestens eine Handvoll Teilnehmer an mich sich persönlich wendet und zum Teil auch gesagt bekommt, dass der Ausbildungsleiter gesagt hat, sie müssten das mit mir persönlich absprechen. Es gibt da nichts abzusprechen. Egal, was der Grund ist, wer am Sonntag nicht da sein kann, kriegt das Zertifikat nicht. Die Teilnehmer können zu einem anderen Wochenende nochmal dazukommen. Wir haben ja Yoga Vidya weit inzwischen 12 oder 13 verschiedene Abschlusswochenende im Rahmen der 4-Wochen-Ausbildung. Plus es gibt im Westerwald nochmal 3 weitere Termine. Also es gibt 15 Möglichkeiten im Jahr, dann ein Abschlusswochenende nochmal mitzumachen und den richtigen Abschlusssegen zu bekommen. Für uns ist dieser Abschlusssegen das Entscheidende und nicht das Zertifikat. Und wer dafür nicht da ist, der kriegt dann auch kein Zertifikat. Gut, und das heißt dann eben auch, falls jemand an dem Wochenende nicht da sein kann, dann ist es auch möglich, dass er zu einem anderen Wochenende kommen kann. Und dann muss er das vorher sagen, damit wir den richtigen Prüfungsbogen ausfüllen. Er kriegt ja auch nachher ein anderes Zertifikat. Das Zertifikat der 2-Jahres-Ausbildung hat ja auch eine andere Wertigkeit als die 4-Wochen-Ausbildung. Und dafür sind andere Prüfungsbögen. Aber wer zum späteren Prüfungswochenende kommt, der muss dann noch 50 Euro Prüfungsgebühr extra bezahlen. Und mein Tipp ist, ermutigt die Teilnehmer nicht, zum späteren Wochenende zu kommen. Irgendwo letztes Jahr gab es so eine Gruppe, die hat fast geschlossen dann die Prüfung später gemacht. Das muss dann von der Ausbildungsleiterin ausgegangen sein. Es ist am besten, wenn die Teilnehmer es machen, sofort machen. Sie lernen es ja deshalb nicht mehr, wenn sie einfach ein Vierteljahr mehr verstreichen lassen. Dann haben sie nur ein Vierteljahr länger Lampenfieber.
Wie ist es bei mir jetzt eine dabei? Da hat die Oma Geburtstag oder so, aber sie könnte an dem zur Prüfung können sie da sein. Dann muss sie nochmal kommen, um sich das Zertifikat zu holen. Aber die Prüfung kann sie da zumindest schreiben.
Also eigentlich ist es nicht so gut. Es ist irgendwo eine Einheit. Es hat was, die Anspannung, die da ist. Man schreibt die Prüfung, man ist erleichtert und zum Schluss.
Ja, sie kann halt einfach. An dem Sonntag nicht, weil da halt lang geplant um Jubiläum von der Großmutter. Aber sie möchte halt am liebsten mit der Gruppe schreiben.
Gut, also es wäre dann möglich, dass sie dann am Abschlusswochenende der anderen Gruppe dabei nochmal ist. Dann soll es aber das ganze Wochenende sein, damit sie in die Schwingung kommt. Also dann nicht erst um 9 Uhr anreisen. Sie muss dann natürlich die Prüfung nicht nochmal mitmachen. Aber es sollte schon das Wochenende da sein, damit sie nachher bereit ist. Man muss dann natürlich auch was extra bezahlen fürs Wochenende. Und dann, dass sie in der Schwingung ist, um nach den Abschlusssegen wirklich empfangen zu können. Gut. Auf noch eines möchte ich aufmerksam machen, gerade für die Neuen. Es gibt ja einige von denen, die schon längere Zeit unterrichten, die sich bereit erklärt haben, Ansprechpartner für Fragen zu sein. Natürlich könnt ihr auch grundsätzlich Fragen stellen hierher an Mahadev oder an Narendra. Ihr könnt auch mal eine Frage an mich stellen. Bei mir wird es nur, je nachdem, ob ich gerade viel unterrichte, müsst ihr damit rechnen, es kann ein paar Wochen dauern, bis ihr eine Antwort kriegt. Und wenn es so ist, kann es auch sein, dass Rukmini einfach die Frage an jemand anders weitergibt. Und zu versuchen, mich telefonisch schnell zu erreichen, ist kaum möglich. Was aber möglich ist, es gibt eben diese ganze Reihe von erfahrenen Ausbildern und da gibt es auch so eine Liste, die sich dafür bereit erklärt haben. Und oft ist es hilfreich, wenn ihr euch dort einen auswählt und ihn dann fragt, wärst du bereit, dass ich öfters mal mich mit Fragen an dich wende. Und dann habt ihr jemanden konkret und dann sind die Wege kurz. Und gerade dann, wenn der andere dann euch kennt und ihr ihn oder sie, dann ist ein guter und einfacher und unkomplizierter Austausch möglich.
Ich hätte noch mal ein paar menschliche Fragen, also zum menschlichen Umgang mit den Teilnehmern.
Ja.
Ich habe jetzt halt, die sind jetzt ziemlich krass vor den Sommerferien in ihre Prozesse reingekommen. Und ich habe richtig Schwierigkeiten gekriegt, dann auch mit diesen Projektionen fertig zu werden und da richtig oder angemessen zu reagieren. Und jetzt nach den Sommerferien habe ich gemerkt, sind ein paar, zwei oder drei, sind aus der Praxis raus. Die praktizieren scheinbar gar nicht mehr. Und die eine sieht meiner Meinung nach so aus, dass sie auch über kurz oder lang, wenn sie sich nicht fängt, abbricht. Sie raucht auch und sie kommt davon nicht los. Und ich, also von der psychologischen Basis her fehlt mir da jegliche wirkliches Know-how, wie ich da angemessen reagiere. Also auf menschlicher Ebene.
Also das Einfachste wäre, mal zu sagen, ich würde mal gerne mit dir ein Einzelgespräch führen. Dann sprichst du und sagst du, ich hab irgendwie das Gefühl, du praktizierst nicht so viel. Vielleicht hast du irgendwelche Fragen, vielleicht kann ich dir irgendwelche Tipps geben. Und dann kann die Teilnehmerin ein paar Fragen stellen. Das ist selten zu kompliziert. Also braucht man jetzt nicht zu sehr in die Psychologie hineingehen. Diese persönlichen Projektionen, am besten tut man so, als ob sie nicht da wären. Ja. Die verschwinden dann auch wieder. Also jetzt nicht eingehen, ja, vielleicht siehst du in mir die Mutter und du hast Schwierigkeiten mit der Mutter gehabt oder du hast Schwierigkeiten mit Autoritäten. Wenn der Teilnehmer oder die Teilnehmerin das selbst anspricht, dann oft sagen die das dann ja auch. Ja, ich merke, ich habe irgendwo eine Rebellion und ich hatte ein schwieriges Verhältnis zu und jetzt merke ich das Gleiche. Und dann braucht man da gar nicht viel drauf einzugehen. Die Teilnehmer geben dort fast alle Antworten selbst darauf. Und dann sagt, ja, ich weiß, ich müsste darüber hinauswachsen. Man hat selbst den Mund noch gar nicht aufgemacht. Und die, aber allein dadurch, dass man mit ihnen spricht, öffnet sich einiges. Und dann würde man...
Aber schon so, dass ich erstmal warte, wie viel die Teilnehmer von sich aus dann auch sagen.
Also ich würde nicht ansprechen, ich habe das Gefühl, du siehst in mir deinen Vater. Und die Rebellion, die du mit mir hast, hat mit deiner Vaterbeziehung zu tun.
Ja, gut.
Im Normalfall sage ich sowas nicht. Mhm. Im Normalfall heißt es, es hat auch schon mal eine Ausnahme gegeben. Aber in den meisten Fällen tue ich so, als ob ich es nicht merken würde und gehe einfach davon aus, von dem, was der Teilnehmer tatsächlich macht und tut und rate dann dort etwas. Und im Wesentlichen mache ich es eben als Hilfsangebot. Und sagt du, also ich habe, man kann durchaus sagen, ich habe das Gefühl, du praktizierst. Also man sagt jetzt nicht, ich will mit dir sprechen, weil du nicht ausreichend praktizierst.
Ja,
sondern will sagen,
ja, so viel Gefühl habe ich dann.
Ja. Gut, ich sage es nur, dass jetzt hier irgendjemand oder jemand, der nachher diesen Vortrag hört, sondern da wird man eben sagen, du, ich würde mal ganz gern mich mit dir unterhalten. Und dann offen dann umgehen und das sagen, ich habe das Gefühl, du praktizierst nicht mehr so viel wie am Anfang. Du warst am Anfang sehr motiviert und du hast ja auch die Ausbildung gemacht, um zu praktizieren. Stimmt mein Eindruck? Kann ja auch sein, dass er falsch ist. Vielleicht hat jemand nur das Make-up gewechselt und dann verwechselt man Prana mit Farbgebung, die jemand in seinem Gesicht gegeben hat. Es gibt ja solche Überlagerungen. Man hat zwar als langjähriger Übender ein gewisses Gespür für Prana und merkt dort eine ganze Menge, aber es gibt Überlagerungen zwischen der Farbe, die vom physischen Körper ausgeht und der Farbe, die vom Astralkörper ausgeht. Und dann manchmal fallen die dann ganz aus den Wolken. Nee, ich übe jeden Tag und bin auch motiviert. Und dann fragt man nochmal so ein bisschen nach, ja, aber ich hatte eine schwierige Zeit in letzter Zeit und vielleicht hast du meine Trauer gesehen oder ich habe mich mit meinem Mann getrennt oder Hund ist gestorben oder irgendwas in der Art. Bitte? Katze überfahren. Ja, also all das passiert und das kann Menschen beeinflussen und da hilft es, wenn man so eben nachfragt und das geht dann am besten im Einzelgespräch. Und meistens wird, wenn man dort eben die Einstellung hat, man hat Respekt vor dem anderen, man hat ein Hilfsangebot, man ist durchaus bereit, auch den anderen zu fordern. Also nicht auch gleich nur in Mitgefühl und Tränen versinken. Mitgefühl ist gut. Aber wir können auch als Ausbildungsleiter so ein bisschen, je nach Typ des ist, auch mal fordern. Nicht im Sinne, du musst das machen, sondern wenn jemand sagt, ja, ich habe jetzt, bisher hatte ich 4 Stunden gearbeitet, jetzt arbeite ich halt 8 Stunden und jetzt fehlt mir die Zeit fürs Yoga. Dann kann man durchaus so sagen, ja, wie ist denn dein Tagesablauf? Und dann kann man einen Vorschlag auch machen. Oder man kann fragen, überleg mal, wann könntest du es denn einbauen? Oder geht es irgendwo zwischendurch? Und wenn es doch hinausläuft, da ist irgendwas mit persönlich. Oft allein dadurch, dass der Teilnehmer merkt, dass man sich liebevoll, fürsorglich und respektvoll mit dem anderen Teilnehmer so auseinandersetzt. Eventuell auch nachfragt, was ist denn dein Zugang zu Spiritualität und Yoga? Also manchmal bei den Rebellen, die vielleicht tatsächlich ein Autoritätsproblem haben und deshalb nicht üben, weil sie das Gefühl haben, es wird jetzt gewünscht. Wenn sie von dieser sogenannten Autoritätsperson hören, dass die interessiert ist und fragt, was ist dein Zugang zu Spiritualität? Was bedeutet für dich Yoga? Wie wäre das allein kann Dinge auflösen. Auch ohne, dass das Vorige ausgesprochen wurde.
Was sehr, sehr gravierend auch häufig ist, sind Partner. Ne? Und das verfallen nicht wie häufig auch. Also ich habe jetzt sowas gehört wie, da ein Partner ist eine, die macht schon jahrelang Yoga, und dann sagt ein Partner, also jetzt wird es mir langsam zu sektenhaft, was du da von mir gibst. Ne? Und sowas erzählen die natürlich nicht, weil die wollen dabei bleiben. Ne? Das fand ich jetzt auch ziemlich beeindruckend, ne? Und sowas dann so spät kommt.
Also ich würde es schon irgendwann mal im Laufe der, eigentlich schon in den ersten 9 Monaten irgendwann zum Thema machen, eben auch eventuell bei einer Feedbackrunde, wenn man merkt, da liegt nicht so viel an, könnte man mal sagen, wie hat sich Yoga auf eure Partnerschaft ausgewirkt? Das ist dann zwar manchmal unangenehm, aber nicht immer. Und manchmal können die Teilnehmer eben von den Teilnehmern Anregungen bekommen, bei denen das Yoga eben im Gegenteil die Partnerschaft gestärkt hat. Muss ich jetzt so dran denken. Ich hatte irgendwo in den letzten 2 Jahren so mehrere Workshops in Zentren, wo die meisten Teilnehmer 2-Jahres-Ausbildungen waren, und irgendwie kam es dann auf die Partnerschaft. Und dann habe ich einfach so dumm gefragt, wer von euch lebt in der Partnerschaft und wie hat sich das bei euch ausgewirkt? Dann habe ich gefragt, wer hat einen Partner, der nicht spirituell ist und hat eine gute Partnerschaft? Und dann habe ich gesagt, jetzt gebt mal den anderen Ratschläge. Was wäre aus eurer Sicht hilfreich? Und das hat irgendwo so eine... Damit konnten die einiges anfangen. Also das ist eben auch ein Teil eigentlich der 2-Jahres-Ausbildung, dass Menschen auch das teilen, was ihnen am Herzen liegt. Und das sind durchaus nicht nur die Qualität der Meditation, das ist die Partnerschaft, das sind die Kinder, das ist die Arbeit. Und Yoga hat Einfluss auf all das, und was dort ist, hat Einfluss auf die Yoga-Praxis. Und das sollte in der 2-Jahres-Ausbildung schon auch mal Thema sein, ohne dass jemand gezwungen ist, das zu sagen. Aber ich habe immer festgestellt, in der Gruppe, die Menschen sind ausgesprochen bereit, sehr private Sachen zu erzählen.
Darf ich nochmal so ein Beispiel nehmen? Ich war mal mit einem zusammen in Yoga Asanas Intensiv war das, und das war ein Manager, und der hat also als ersten Schritt hat er seine Ernährung umgestellt auf vegetarisch, da wurde er nicht mehr eingeladen. Als zweiten Schritt hat er dann ein Schweigeseminar gemacht und hat das erzählt, da hat er keinen Auftrag mehr gekriegt von bestimmten Leuten. Ne? Also so weit kann das gehen, wenn jemand da ablehnend ist. Und wenn da jemand sehr sensibel ist, dann bringen wir das ja nicht in die Stunde rein. Ne? Warum sollten wir das machen? Ne? Die wollen ja auch irgendwo in diesem Kreis weiterleben. Mhm. Also der brauchte das zum Beispiel. Ne? Der musste also weiter Geld verdienen für seine Familie. Mhm.
Krass, ne? Heute passiert das weniger als noch vor 5 Jahren. Denn heute ist Yoga in, Schweigeseminare zu machen ist auch in. Man muss es mit der richtigen Einstellung auch vertreten, oder man muss auch nicht alles erzählen. Das hängt jetzt von den Kreisen ab. In künstlerischen Kreisen ist sicher eher positiv besetzt, weil fast alle bekannten Künstler irgendwie Yoga oder Meditation üben. Wer es nicht macht, ist schon irgendwie komisch, mindestens wenn er es nicht ausprobiert hat. Und auch in Wirtschaftskreisen, seitdem Anselm Grün immer bekannter ist und Managerseminare als Schweigeseminare macht und auch manche buddhistischen Klöster sich darauf spezialisiert haben und die deutsche Fußballnationalmannschaft Yoga übt, dort ist es nicht mehr so wie früher. Und Vegetarismus auch positiver besetzt ist, und es gibt ja jetzt diese Konsumentengruppe, die ökologisch und sozial eingestellt ist und auch hohes Einkommen hat. Es gibt irgendwo so einen amerikanischen Ausdruck. Ihr seid da nicht so mit vertraut, ich auch nicht. Am Ende der letzten Weiterbildung hat mir das jemand gesagt. Dann habe ich mich erinnert, ich habe es irgendwo auch schon mal in so einer Hörsendung gehört. Also das ist die Innengruppe. Also durchaus ökologisch, sozial, sinnhaft und verantwortungsbewusst und dennoch Geld verdienen und Geld haben. Die Gruppe gab es vor 5 Jahren in Deutschland so nicht mit dieser Reputation. Also da spricht momentan der Zeitgeist spricht für uns. Und das können wir auch so durchaus sagen. Und wir können es auch den Teilnehmern sagen. Es gibt 2 Möglichkeiten, mit solchen Sachen umzugehen. Das eine ist, man muss nicht alles den anderen Kunden sagen. Und wenn man kein Fleisch isst und vegetarisch, dann braucht man anstatt zu sagen, ich will keine Tiere töten, wenn man es nicht offensiv verteidigen kann, kann man sagen, das bekommt mir besser, so habe ich mehr Energie. Das ist im Individualismus besser.
Ich weiß nie, was da so alles mit reingespielt hat.
Gut, und das Zweite, wie man es vertreten kann, ist ein bisschen offensiver und kann dann sagen, also beispielsweise ein Manager, wird ja sagen, könnte dann sagen, ja, ich bin ein bisschen anders, aber sie wollen ja auch kreative Lösungen. Und mein Vorteil ist, ich bin ein kreativer Mensch und durchaus auch offen für andere Strömungen und probiere das halt jetzt gerade mal aus. Aber sie können sich darauf verlassen, verantwortungsbewusst bin ich weiter und ja, ich werde für sie gute Lösungen finden. Das ist manchmal diese komische Verteidigungshaltung, die Menschen dann haben. Und manchmal setzen sie sich zu sehr gegen den Sektenvorwurf zur Wehr und oft ohne, dass er überhaupt gemacht ist. Das sind oft dann Menschen, die das schon vor 5 oder 10 oder 15 Jahren gemacht haben oder mal ausprobiert haben und da steckt das noch drin. Aber der Zeitgeist ist heute eigentlich nicht mehr so. Aber auch hier, bitte?
Sagst du denn, wenn dich jemand fragt, ob das eine Sekte ist? Gerade mir ist das jetzt gerade auf der Hinfahrt passiert, dass bei einer Frau, die kommt aus Detmold, glaube ich, also hier in der Nähe, und dann fragt die mich so, ist das eine Sekte? Also, ich fand das so komisch. Ich meine, wer würde denn sagen, ja, ich bin in der Sekte?
Gut, also dann würde ich gebe dann objektivierbare Kriterien und sagen, gut, Sekte sind wir nicht, wir sind von, oder Yoga Vidya ist von Krankenkassen anerkannt und der Europaabgeordnete Brok von der CDU übernimmt Schirmherrschaften für die Kongresse und die Bildungsministerin von Nordrhein-Westfalen, da können Sie überzeugt sein, die haben das genau geprüft, ob das eine Sekte ist. Also dort würde ich dann diese objektivierbaren Sachen einfach. Aber mit allem anderen ist schwierig auseinanderzusetzen. Aber so ein paar Sachen, ist es anerkannt als Bildungsurlaub, ist es eine Berufsausbildung im Sinne des Bundes, der Kultusministerien, es gibt diese Schirmherren für die Kongresse, Krankenkassen erstatten Kosten davon. Und all das sind öffentliche Stellen, die das geprüft haben. Oder in Detmold kann man auch sagen, gibt eine enge Verbindung mit der Kurverwaltung und der diesen Mitglied in der Stadtmarketing, Porn Bad Meinberg GmbH. Und da können Sie sicher sein, die haben das alle vorher geprüft. Das haben sie ja auch tatsächlich.
Wo kann ich die denn finden? In welcher Broschüre oder so? Ich kann mir das jetzt nicht alles merken oder ich weiß das auch nicht jetzt schon alles.
Du könntest mal die PR-Broschüre dir zuschicken lassen. Also wir haben ja für die Medien, so eine Medienmappe und da steht da so einiges drin. Da wird natürlich nicht gesagt, Yoga Vidya ist keine Sekte, weil, sondern da sind diese Geschichten aufgeführt. Aber ich könnte das auch mal als
Warum ist Yoga Vidya keine Sekte? Prüfungsfrage.
Ja, es ist so eine schwierige Geschichte. Wir haben ja vor kurzem unser Forum zum moderierten Forum gemacht, eben weil dort öfters diese Sektenfrage diskutiert wurde. Und die Schwierigkeit ist, so wie man dann guckt in Google, Yoga Vidya und Sekte, dann irgendwann war es dann so, dass die Hälfte der Einträge waren unser eigenes Forum dort. Und viele Menschen zählen einfach, wie viele Einträge es gibt. Die gucken sich nicht die Beiträge an, sondern die zählen. Deshalb bitte in eure Seiten, das Wort Sekte sollte dort nicht vorkommen. Sagt nicht, Yoga ist nicht Sektenhaftes. Das erscheint sofort Yoga Vidya im Kontext mit Sekte. Das ist eine zusätzliche Zählung. Irgendjemand hat mich darauf gebracht. Wollte wissen, ob Yoga Vidya eine Sekte ist. Da habe ich schon, wie haben sie das dann festgestellt? Ja, ich habe in Google Yoga Vidya und Sekte eingeguckt und da gab es nur 50 Einträge, währenddessen bei anderen gab es 200 und da habe ich gedacht, das hält sich im Rahmen des Vertretbaren. Und dann habe ich das eingegeben und habe festgestellt, über die Hälfte der 50 waren auf unseren eigenen Seiten. Okay. Aber ich werde das vielleicht mal so als Rundmail schicken. Das ist die einfachste Geschichte. Wer Angst vor Sekte hat, ist meistens irgendwo autoritäts- und staatsgläubig. und dann hilft es auf diese öffentlichen Institutionen hinzuweisen.
Ich habe noch mal eine Frage zu diesen Prüfungssachen. Wann werden die ausgehändigt und wie viel davon wird den Schülern ausgehändigt?
Wann wird was ausgehändigt?
Bekommen Sie hier die Zeitpläne über Stunde 60 Minuten ausgehändigt? Diese Prüfungskriterien für die praktische Prüfung?
Ja, also es ist so gut, wenn ihr das irgendwo 1 bis 2 Monate vorher ausdruckt. Also nicht zu früh, aber so 1 bis 2 Monate.
Und hier diese, ja, trotzdem, ist das ja wichtig für die Schüler zu wissen, nach welchen Kriterien sie geprüft werden.
Gut, im Grunde genommen, die Kriterien finden Sie am Ende des Handbuchs. Da steht ja für, letztes steht dort hinten dran, Rückmeldungen. Irgendwo, hat jemand von euch das Handbuch nochmal mit? Also da steht ganz zum Schluss, wie man Feedback gibt und da sind ja dann auch die Rückmeldungen.
Nee, ich meine zum Beispiel für die Anfängerstunden.
Ja.
Ne, haben wir ja hier nicht so ein Ding, wie es so beispielhaft sein sollte, sondern ich habe hier ja eigentlich nur für den Prüfer, für die Prüferin, für den Ausbildungsleiter Prüfungskriterien für Prüfung bei A, erste Stunde Anfänger. Letztendlich muss ich, nee, das meine ich nicht. Nochmal, ein weiter.
Das da.
Ja, genau das. Ne?
Dann müssen wir ja wissen. Gebe ich denen davon eine Kopie?
Ja, also davon gibt es dir jetzt keine Kopie von dieser Seite. Okay. Also das sollte, aber das sollten
Sie ja trotzdem sehr genau wissen, nach welchen Kriterien die geprüft werden. Ja, aber trotzdem, im Yoga-Lehrer-Handbuch ist ja mehr wie eine Stunde. Hier, dich selbst kurz stellen, das muss gekürzt werden, das muss gekürzt werden. Die Tradition von Sami Shivananda nur sehr kurz erläutern, also müssen Sie das wissen, das noch.
Ja, erzähl's Ihnen.
Okay, so erzählen ist genau, wie gerade gesagt wurde, man kann sich nicht alles so schnell merken. Wäre ja einfach eine Kopie zu geben. Deshalb frage ich
an. Wie das Wort Prüfung gehört wird, steigt der Achtsamkeitslevel um den Faktor 300%.
Das ist jetzt schon so, das ist unglaublich. Ja. Ich finde es auch sehr wichtig, dass man das nicht gibt, außer wenn man weiß ja schon eigentlich, man kriegt ja schon die Prüfungsfragen fast Stück für Stück und so ein bisschen, dass man etwas selber mitschreiben muss und aufpassen, um was es geht in der Prüfung und nicht alles geliefert zu bekommen, finde ich nicht schlecht. Also,
okay, aber wenn ich so eine Anfängerstunde auf eine Stunde minimieren muss und die,
also die
Prüfer muss haben eine genaue Vorgabe, wie es auszusehen hat,
nee,
dann
nee, also
ich das denen auch vorgeben. Also dann kann ich es dann nicht ins
also eigentlich die erste Stunde Anfängerkurs ist dort identisch, außer dass das die gegenseitige Vorstellrunde wegfällt. Die normale erste Stunde eines Anfängerkurses, die Teilnehmer kommen immer ein bisschen später, weshalb es eigentlich nicht 90, sondern 80 Minuten ist. Die gegenseitige Vorstellen dauert typischerweise 15 bis 20 Minuten. Es ist eigentlich die Rumpfstunde der ersten Stunde des Anfängerkurses. Aber du kannst zum Beispiel also ansonsten ist da ja nichts weiter geändert. Gut, da steht, dass die anfangs, dass die Entspannung auf 10 Minuten reduziert sind.
Vorstellung der Kursteilnehmer kann weggelassen werden.
Ja.
Das ist eine ganz wichtige Sache, ob ich die Kursteilnehmer jetzt noch hier in eine Einführung gebe oder nicht. Nachher heißt es, nee, das
war ja gut, also sagt das euren Teilnehmern. Wenn du willst, kannst du es ja auch schriftlich den Teilnehmern aushändigen, wenn du das für besser findest. Das ist ja euch überlassen, was ihr an zusätzlichen Unterrichtsunterlagen dort habt. Und auch ansonsten im Februar könntet ihr weitergehende Vorschläge noch einreichen.
Nochmal eine Frage zu den Lehrproben. Sind die 60 Minuten? Nee, ne? 90 Minuten.
Also die Prüfungslehrproben sind 60 Minuten.
Nein, in den Jahren. Also die
75 Minuten unter der
75 Minuten.
Wir brauchen ja noch 90 Minuten machen. Ist auch nicht falsch, aber irgendwo muss man ja auch schauen, dass man mit dem Stoff alles durchkommt. Und wenn es dann Einzelfeedback gibt und dann nochmal Gruppenfeedback und das dann 4-mal sind und 4 mal 4, das sind irgendwo dann 16, dann muss man aufpassen, dass man den anderen Stoff auch noch durchkriegt. Deshalb typischerweise sind die 75 Minuten. Okay. Aber wenn du mal 90 Minuten gibst, falsch ist es auch nicht.
Dann mal eine Frage zu dem Zettel. Wird es sowas dann auch wieder geben, ab Januar? Der Weiterbildungszettel für die fertig sind?
Also das hängt jetzt wirklich von den Gruppen ab. Im Westerwald wird das typischerweise so gemacht, dass man die Gruppen im Dezember fragt, haben sie Lust daran? Und dann schaut man, ob man sich irgendwo einigen kann. Und dann gibt es dann eine Gruppe, die weitermacht. Hier haben wir das ja jetzt schon zweimal, ich glaube, hatten es zweimal, das ist eine Ausbildung, das ist das erste Mal zu Ende gegangen. Ich glaube, es ist zum ersten Mal die Ausbildung zu Ende gegangen, letztes Jahr. Die Gruppe wollte nicht weitermachen. Letztlich Menschen sind individualistischer. Wir haben ja ein riesen Weiterbildungsangebot und dann wollen die sich das individuell zusammenstellen. Das war jetzt hier gewesen. Im Westerwald ist dort auch eine sehr individuelle Gruppe. Die wollten dann irgendwo so eine Art verbilligten Gutschein erwerben, wo sie dann so und so viel Ausbildungen im Jahr machen, darunter diese, in der Hoffnung, sie treffen sich irgendwann. Wie das dann tatsächlich gut gegangen ist, weiß ich nicht. Ich weiß, hier würde ich das nicht machen. Bei uns ist die Geschichte schon kompliziert genug, jetzt auch noch Gutscheine austeilen müssen.
Du hattest das mit uns damals gemacht im Westerwald. Das ist völlig schief gelaufen. Da haben sich einige angemeldet. Aber ich habe, glaube ich, einmal jemand aus unserem Kurs in dem Kurs getroffen, wo wir wirklich hingehen sollten. Wir konnten dann ausweichen und andere machen. Und es war ein totales Chaos. Das hattest du auch gesagt, dass es wirklich anzufliegen.
Aber es gab auch Gruppen, gerade im Westerwald, die waren dann schon eng und zusammen. Ja. Also es war dann jedes Jahr ein bisschen anders. Ich muss zugeben, mit jedem Jahr wird es komplexer, weil das sonstige Weiterbildungsangebot von Yoga Vidya sich ja sehr stark ausgedehnt hatte. In den ersten Jahren gab es nicht so viel Weiterbildungsangebot. Und dann hat man extra für diese Gruppe besondere Weiterbildungsseminare gemacht. Und dann gab es nicht so viel Ausweichtermine. Aber jetzt ist ja das Angebot so groß, und Menschen denken dann irgendetwas anderes. Aber wir werden auch nochmal fragen, will die Gruppe als Ganzes zusammenbleiben oder nicht? Und dann, ich würde aber eher vermuten, dass es vom Ashram her nicht so ist. Und dann könnt ihr selbst in eurer eigenen Gruppe schauen, ob die Gruppe zusammenbleiben will. So ein kleiner Tipp, wenn ihr eine Gruppe habt, die sich seit Anfang kaum geändert hat, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie auch zusammenbleiben will nachher. Und dann könnt ihr mal gucken, wollt ihr ein drittes Jahr dort machen und wie wollt ihr es dann gestalten. Also es kann ein vollständiges drittes Jahr sein, in der einen Form oder die anderen Formen, die ich auch erwähnt hatte. Andere Fragen?
Findet immer eine Yoga-Lehrer-Ausbildung statt, oder gibt es eine? Kommt es vor, dass zu wenig Teilnehmer sind oder sowas? Oder?
Also wegen mangelnder Teilnehmerzahl hat, glaube ich, noch nie passiert, dass eine Ausbildung ausgefallen ist. Fällt mir jetzt nichts ein, dass das gewesen sei. Es gibt Zentren, die nur alle 2 Jahre eine Ausbildung anfangen. Also ich glaube, die Sita Devi in Mannheim, die macht die Ausbildung nur alle 2 Jahre. Weil sie halt ein Kind hat und sagt, 2 Ausbildungen wird ja irgendwie zu viel. Die Shyamala in Saarbrücken macht auch so mehr alle 2 Jahre, weil ansonsten das Zentrum auch sehr gut ausgelastet ist. Aber dass jetzt eine Ausbildung nicht zustande gekommen ist, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern.
kommt es auf einen Server drauf an, wenn man ob wie viele Teilnehmer die Ausbildung denn dann starten sollte. Ich meine, wenn jetzt C+2 anmelden.
Ich muss doch jetzt eines modifizieren. Es gab eine Ausnahme. Hier in Bad Meinberg dieses Jahr hat nicht stattgefunden wegen mangelnder Teilnehmerzahl. Die neue Ausbildung, das ist die Ausnahme. Ansonsten hängt es tatsächlich von euch ab.
Also würde ich sagen, also wäre es sinnvoll, mit 3 Leuten wegen der Gruppe auch was zu machen oder mit 4?
Es hängt jetzt von der Ernsthaftigkeit der Teilnehmer ab. Also es rentiert sich durchaus für 4 Teilnehmer, ist meine Meinung. Dort kann man auch als Lehrer sehr viel lernen, wenn man eine kleine Gruppe über 2 Jahre betreut. Das ist eine sehr erfüllende Sache. Ich habe es zwar noch nicht gemacht in der 2-Jahres-Ausbildung, aber ich habe solche Gruppen gehabt, praktisch in den früheren Zentren vor Yoga Vidya, wo ich dann auch war. Dann hatte ich dann Meditationskurse und dann war dann Meditation 1, Meditation 2, Meditation 3, Raja 1, Raja 2, Raja 3, Raja 4. Das waren dann so 4 Leute und die waren dann ein ganzes Jahr zusammen. Und das war eine sehr erfüllende Sache.
Jason Kirchen hat das gemacht, den kannst du fragen. Der hat auch positive Erfahrungen mit 2, hat er was
gemacht. Mit 2?
Ja. Mhm. Der sagt, das war genau das Richtige fürs erste Mal. Mhm.
Gut, und Shivakami hat auch eine 2er-Gruppe im Westerwald gehabt. Die kommen noch heute regelmäßig.
Die 2er-Gruppe.
Die 2er-Gruppe, ja. Ich glaube, 1997 hat sie angefangen, bis 99. Und die 2er-Gruppe, eine davon ist Chefredakteurin im Yoga Vidya Journal und eine andere. Ursprünglich waren es ein paar mehr, das waren aber im Wesentlichen Yoga Vidya Mitarbeiter im Ashram, aber da gab es gerade im Anfangszeit im Westerwald eine große Fluktuation. Und es war eine 3er-Gruppe, weil der Mahadev war auch irgendwo dabei. Aber die drei sind bis heute noch eng verbunden, kommen regelmäßig und sind engagiert. Also wenn es ernsthafte Menschen sind, dann kann man es auch mit kleiner Gruppe machen. Für den Unterrichtenden hat es bestimmte Vorteile. Umgekehrt ist auch die Frage, wie viele Teilnehmer kann ich maximal nehmen? Meine Antwort wäre, so viel wie in euren Raum reingehen.
Yoga-mäßig mit Mathe oder...
Ja, natürlich mit Mathe. Und notfalls auch, wenn man die Asanas teilen kann, wenn man jemand anders hat, der kompetent den Hatha-Yoga-Unterricht geben kann. Und auch noch etwas, es ist doch realistisch so, dass die ersten 4 Wochen die Teilnehmer alle da sind und dass danach doch die Abwesenheit sich auf durchschnittlich 10-20% erhöhen wird. Und deshalb kann man durchaus sagen, am Anfang schadet es nichts, wenn die ein bisschen enger liegen.
Aber damit kann man jetzt nicht rechnen. Ne?
Man kann nicht.
Wenn man grundsätzlich einen Platz frei hält, weil da fehlen immer welche.
Ja, also man kann schon die Teilnehmer enger legen, das schon. Ja, und kann dann sagen,
nachher. Irgendwie müssen sie können.
Irgendwie müssen sie liegen können. Aber ich sage es auch deshalb, also die Anzahl der Quadratmeter pro Teilnehmer scheint sich in den Köpfen der Yogalehrer immer weiter zu vergrößern. Also ich sage, 2 Quadratmeter pro Person ist das, was es irgendwie braucht. Wobei ich da vor kurzem eines Besseren belehrt wurde. Ich habe mit Naraini zusammen